Mein Thema heute, 1000 Jahre Himmel auf Erden und was dann? Ich lese dazu einen Text aus Offenbarung 20, 7 bis 15. Da heißt es, und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen und wird hinausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand des Meeres. Und sie zogen auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, und Feuer kam aus dem Himmel herab und verschlang sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier, in Klammern Antichrist, als auch der falsche Prophet sind. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich sah einen großen weißen Thron, und den darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh, und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben ist, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten und die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde im Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Soweit der Text. Wir haben schon ein bisschen her über das tausendjährige Reich gesprochen. Und heute geht es darum, wie es enden wird. Ein Reich, das Jesus Christus hier auf Erden errichten und regieren wird. Wir werden uns auch ein wenig noch mit der Rolle Israels in diesem Reich etwas beschäftigen. Da war im Gebet, ganz Israel wird selig. Wie geht das? Fragezeichen. Ja, zunächst einmal, es ist ja schon ein bisschen her, Ostern war ich das letzte Mal hier und da hatten wir ein anderes Thema, klar. Die Fortsetzung ist schon ein bisschen her. Ich glaube, es war im alten Jahr, als ich über dieses Thema gesprochen habe. Die Kennzeichen des tausendjährigen Reiches hieß es. Oder es war Anfang des Jahres. Ich weiß es selber nicht mehr so genau aus dem Kopf. Ja, es wird ein Reich sein, in welchem Christus als König regiert. Und ich möchte da einfach nochmal anknüpfen. Ja, es ist, hat Gott gefallen, ihn als König über die Erde zu setzen. Und über die Gründe haben wir schon ein bisschen gesprochen. In Psalm 2, Vers 6 bis 8 heißt es, habe ich doch meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben, er hat zu mir gesprochen. Mein Sohn bist du. Ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Seine Herrschaft wird also die ganze Erde umfassen. Und in Sacharja 14, 9 wird es auch nochmal bestätigt. Und der Herr wird König sein, heißt es da, über die ganze Erde an jenem Tag. Wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Name über alle Namen, Jesus. Der Herr wird die Nationen allerdings mit eisernem Stab regieren, heißt es in Offenbarung 19, Vers 15. Er wird den Willen Gottes durchsetzen. Es wird nicht so Larifari laufen, sondern die Nationen werden sich, ja, nach ihm richten müssen. Das wird auch nötig sein, denn die Völker haben ja bisher nicht nach Gott gefragt, sogar aufbegehrt. Es sind immer nur einige, wie auch hier heute Morgen, die sich nach dem, was die Bibel sagt, richten. In Jesaja 60,12 finden wir noch einmal auch einen Hinweis, denn die Nation, heißt es da, und das Königreich, die dir nicht dienen wollen, werden zugrunde gehen. Das bedeutet, er wird der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen und es wird sich durchsetzen. In Jesaja 11, 3 und 4 finden wir, er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen. Der Mensch sieht ja oft, was vor Augen ist und ja, urteilt danach. Und das ist oft sehr oberflächlich. Also er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird den Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Gradheit. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Gott spricht ein Wort und es geschieht. Jesus hier, von ihm wird auch in der Offenbarung gesagt, dass aus seinem Mund ein zweischneidiges Schwert ging. Es sind die Worte, die Vollmacht und Kraft haben. Und auch wenn wir den Namen Jesu anrufen, ist das nicht unbedeutend. Es geschieht etwas. Seine Herrschaft wird also von Gerechtigkeit, Rechtschaffenheit und Heiligkeit bestimmt sein. Auf diese Weise werden die Unschuldigen ihr Recht bekommen und die Schuldigen verurteilt werden. Heute ist das leider nicht immer so. Und Jerusalem wird zur Welthauptstadt werden, wo Jesus Christus als König regiert. Können wir uns vielleicht alles noch nicht so ganz vorstellen, aber die Bibel sagt es und in Jesaja 2, Vers 3 heißt es, und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Also die Weisung geht aus von ihm und dem Menschen, die Völker werden kommen und sich Weisung holen. Das ist auch für uns immer wieder gut, dass wir uns Weisung schenken lassen von unserem Herrn, dass wir hören, was seine Stimme uns sagt. Manchmal sind wir entmutigt und dann brauchen wir so ein aufmunterndes Wort. Und seine Gnade hat noch kein Ende. Und seine Treue auch nicht. Und seine Liebe schon gar nicht. Er hat uns so geliebt, dass er für uns sogar ans Kreuz ging, um uns zu erlösen. Und so heißt es hier weiter, denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort unseres Herrn von Jerusalem. Die Völker werden sich also zum Herrn kehren und die Könige, die Oberen, werden Jesus anbeten, alle Heiden werden ihm dienen, heißt es in Psalm 72 und Jesaja 56,7. Denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Dieses Haus ist noch nicht wieder da, aber es kommt. Es wird kommen. Oder Jeremia 3,17, in jener Zeit wird man Jerusalem den Thron des Herrn nennen und alle Nationen werden sich zu ihr versammeln, zu Jerusalem, der Stadt, wegen des Namens des Herrn in Jerusalem. Aber diese allgemeine Hinwendung der Völker da dürfen wir uns nicht täuschen lassen, bedeutet leider nicht, dass sich alle bis auf die letzte Person zum Herrn bekehren und zuwenden werden. Es bleibt wohl eine unselige Minderheit übrig, die sich nur äußerlich vor dem Herrn beugt. Sie haben gegen Gott gerichtetes Herz, ein rebellisches Herz. Und wenn wir uns mal genau anschauen, dann ist das manchmal auch bei uns so, dass wir denken, ach Herr, warum das? Warum muss ich diesen schweren Weg gehen oder was auch immer? Und dann sind wir vielleicht nicht so ganz einverstanden und ja, reden vielleicht hoffentlich mit ihm darüber, beten darüber, bitten ihn, uns die Augen zu öffnen und Klarheit zu schenken. Wir müssen nicht immer wissen, warum was genau ist. Er hat die Übersicht, er hat den Überblick. Er ist so wie von oben drauf schauend. Wir sind manchmal so und schauen gegen den Berg und ja, dann sehen wir den Wald vor Bäumen nicht. Wir haben ja sehr viel Monokultur, wenn man so durch die Landschaft fährt. Aber ich freue mich, dass man dazwischen dann auch schon so Waldbäume mit Laub sieht. Nicht nur alles Kiefern oder wie auch immer, sondern da sind schon so Mischpflänzchen aufgelaufen und auch Bäume geworden. Und das sieht gerade jetzt im Frühling doch sehr schön aus, wenn dieses Laub so ja ein schönes, saftiges Grün hat. Wir merken, und ich komme hier mal zurück zum Text, ein rebellisches Herz, davon habe ich gesprochen, aber viele werden dem Herrn mit Freuden dienen. Und ich hoffe, wir gehören dazu, jeder von uns, dass wir gerne auf seinen Wegen gehen. Das ist immer das Beste. Wir haben so manchmal unsere Ideen, was besser sein könnte. Aber es ist nicht besser. Es sind manchmal Sackgassen und da müssen wir wenden. Vielleicht in einer unbekannten Stadt ist euch das schon passiert. Ist man reingefahren und dann ja kam nur ein Wendehammer. Wir haben das sogar bei uns zu Hause. Wenn man die Straße langfährt in die falsche Richtung, dann kommt da ein Wendehammer. Da geht's nicht weiter. Ja, die Widerspenstigen sind wohl eine kleine Minderheit, aber es gibt sie offenbar. Sie werden nicht aus der Deckung kommen, sondern werden das so im Innern haben. Wenn wir den Text genau hingehört haben, dann geht diese Saat, diese böse Saat leider auch noch auf. Aber es wird ganz normal sein, dass die Vertreter aller Völker regelmäßig zur Anbetung und zum Zeugnis ihrer Ergebenheit den Herrn aufsuchen und in Jerusalem erscheinen. Früher Israel, in alter Zeit, da gab es diese Pilgerfeste, dreimal im Jahr. Und wir wissen vom 12-jährigen Jesus, als er mit seinen Eltern auf so einem Fest unterwegs war, kam er abhanden. Und die Eltern dachten, er ist schon mit Verwandten mitgegangen, aber es war nicht so. Er war bei den Pharisäern und Schriftgelehrten und diskutierte mit ihnen. Ja, und da mussten sie umkehren und haben ihn gesucht. Und er sagt dann, wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Es wird also ganz normal sein. Und Micha 4, 1 bis 5 sagt uns das auch deutlich, dass die Völker kommen werden. Wie man sich das vorstellen muss, weiß ich nicht. Wahrscheinlich die Vertreter der Völker, denn alle Völker, das wäre ja ein Milliardengeschäft, würde Jerusalem wohl nicht fassen. Ich weiß nicht, wie das genau gehen wird, aber es wird irgendwie sein. Vielleicht kommen sie auch in Vertretung der eine oder der andere. Aber es wird irgendwie laufen. Die Völker, die sich weigern, nach Jerusalem zu kommen, um sich Jesus zu unterwerfen, also da geht es wahrscheinlich doch um Abgesandte, werden zur Ordnung gerufen. Nach Sacharja 14, Vers 17 bis 19 wird es über diese Menschen und Völker nicht regnen. Was das bedeutet, ja, das sehen wir in Dürregebieten. Manchmal Hochwasser, manchmal ganz trocken, dass die Erde aufbricht und nichts mehr wächst. Soweit ein bisschen die Rückblende, damit wir wieder ins Thema reinkommen. Die Rolle Israels im tausendjährigen Reich, die wollte ich jetzt ein wenig beleuchten. Bei der Wiederkunft Jesu wird ein gläubiger Überrest gerettet werden. Jetzt ist die Schwester gerade rausgegangen. Der ganze Rest, der bei der Wiederkunft Christi da sein wird, von Israel, wird gerettet an einem Tag, ein ganzes Volk. Das gab's noch nie. Wir können ihr das ja nachher erzählen. Ja, sie werden in großer Bedrängnis sein und werden sich ihrem Retter, dem Messias, zuwenden. Sie werden ihn dann erkennen, als den, auf den sie Jahrtausende schon warten. Jetzt habe ich gerade dein Rätsel etwas aufgelöst. Aber ich sag's jetzt nochmal. Wenn Israel in großer Bedrängnis ist und der Herr wiederkommt, dann wird der ganze Rest Israels, das ganze Volk, so wie es da ist, ihn als Messias erkennen und gerettet werden. Das ist der Schlüssel. Die Bibel spricht zum Teil von einem Überrest, aber es ist das gesamte Volk, was dann da ist. In Sacharja 12, Vers 10 heißt es, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint, wenn er stirbt. Ja, da wird ihnen also klar werden, der Messias war schon längst da, aber jetzt ist er wieder da und rettet uns. Nach seiner inneren Erneuerung und Rückführung wird Israel das Land besitzen, wie es Gott in seinem Bund mit Abraham schon zugesagt hat. Wer das genauer nachlesen will, Hesekiel 28, 25 und 26. Und in Hesekiel 36 lesen wir, dass Gott sein Volk sicher wohnen lassen wird. Wir merken, dass mit dem Frieden in Israel und Umgebung ist im Moment nicht weit her. Sind immer wieder schwierige Zeiten. Und ja, wir können eigentlich nur beten, dass das alles einen guten Ausgang nimmt und der Herr da hilft. Und ja, es ist ganz wichtig, habe mich gefreut, bin hier so ein bisschen noch in euer Gebetszeit hineingeraten. Aber es ist so wichtig, dass wir beten, dass wir den Herrn bestürmen, dass seine Gnade nicht zu Ende geht. Wir sehen in dieser Welt manches, was nicht so läuft, wie die Bibel es sagt und wie Gott es für richtig hält, aber Ja, wir dürfen ihn bitten, dass er Gnade schenkt, dass er Menschen die Augen öffnet und zu sich zieht. Diese Hinwendung Israels zum Herrn und die Hinwendung Gottes zu seinem Volk wird dann auch zur Ehre Gottes vor den Nationen geschehen. Auch der Tempel wird wieder da sein und die Herrlichkeit Gottes wird darin wohnen. Die Einweihung damals unter Salomo, da gab es einen Zeitpunkt, da war die Wolke der Herrlichkeit Gottes im Tempel so stark, dass keiner hinein konnte. Sie konnten einfach nicht, ja, sie mussten draußen andächtig stehen bleiben. Die Wolken spielen überhaupt eine Rolle, aber nicht so die Wolken, die wir am Himmel sehen, sondern die Wolke, die zum Beispiel Israel durch die Wüste begleitete, feurig in der Nacht und als lichte Wolke am Tage. Stand über der Stiftshütte als Zeichen, ich bin da, Gegenwart Gottes. Und bei der Himmelfahrt, wie war es da? Es kam eine lichte Wolke. Jesus hat noch mit den Jüngern gesprochen, hat ihnen noch einige Weisungen gegeben. Und es kam eine lichte Wolke und hob ihn empor. Und ja, sie schauten ihm nach, bis der Engel kam und sagt, was seht ihr gen Himmel? Er kommt wieder. Aber jetzt geht nach Jerusalem und sagt's weiter. Der Herr ist auferstanden, er lebt, er ist bei uns alle Tage durch seinen Geist. Der Vater liebt uns. Auch wir haben so viel weiter zu sagen. Und die Bibel ist voll davon. Etwas fehlt aber, was es im Alten Testament gab, was sogar das Wichtigste war. Was kann das gewesen sein? Die Bundeslade mit den Gesetzestafeln, die wird nicht mehr sein, weil Gott seinen Willen nicht auf steinerne Tafeln weiterschreibt, sondern in fleischerne Herzen, durch seinen Geist. Eine detaillierte Beschreibung des neuen Tempels im tausendjährigen Reich finden wir bei Hesekiel im 40. Kapitel. Bis zum 43. Da ist das genauer beschrieben. Sogar die Mauerstärke und alles ist aufgeführt. Es ist auch von einer Quelle die Rede, die aus dem Tempel herauskommt und zu einem Fluss wird, entspringt im Tempel. Das finden wir bei Sacharja in Kapitel 14, Vers 8, bei Joel, Kapitel 4, Vers 18 und in Hesekiel 47. Der westliche Flussarm, der aus dieser Tempelquelle dann hervorgeht, wird ins Mittelmeer strömen und der östliche ins Tote Meer fließen. Und die Beschaffenheit des Toten Meeres wird sich total ändern. Es wird wieder voller Leben und Fische sein. Es wird gesunden. Es wird nicht mehr so salzhaltig sein, dass man sich dort fast drauflegen kann. Man kann. Wenn man so ein bisschen rumpaddelt, dann klappt das. Hab schon probiert. Ja. Und auch das Jerusalem des tausendjährigen Reiches wird uns in der Bibel beschrieben. Quadratisch angelegt, Seitenlänge von 16 Kilometer und an jeder Seite drei Tore. Nicht zu verwechseln mit dem neuen Jerusalem. Das ist ein bisschen größer. 1200 Kilometer ungefähr Seitenlänge. Auch jede Seite drei Tore. Auch die werden ein bisschen größer sein. Aber das ist unser Thema fürs nächste Mal. Offenbarung 21. Ja, freue mich schon drauf. Ist so vom Inhalt ein bisschen fröhlicher als das hier. Aber ja, alles ist wichtig für uns. Die Tore werden übrigens nach den 12 Stämmen Jakobs benannt werden, also die Stammesnamen werden, danach werden die Tore benannt werden. Besonders in den Psalmen mit Jerusalem, das Jerusalem des tausendjährigen Reiches, immer wieder beschrieben. Wir lesen das in Psalm 84, 87, 122. Das sind so die stärksten Aussagen. Ich fasse mal zusammen, was wir da erfahren. Ich kann das nicht alles vorlesen heute. Dann wären wir noch wahrscheinlich um eins hier zusammen. Wir erfahren dort, dass es Ruhe und Sicherheit in Jerusalem geben wird und herrschen wird. Und Christus als Messias dort wohnen und anwesend sein. Die Tore werden Tag und Nacht offen stehen, solange das tausendjährige Reich besteht. Das finden wir in Jesaja 60. Jesus wird Messias, Richter, Gesetzgeber, König und Retter zugleich sein und Israels Sünden vergeben. Jesaja 33. Und selbst die Nationen werden beim Aufbau Jerusalems helfen und Israel dienen. In Jesaja 61, 5 heißt es, dann werden Fremde dastehen und eure Schafherden weiden, und Ausländer werden eure Bauern und Weingärtner sein. Über Israel aber wird gesagt, ihr aber werdet Priester des Herrn genannt werden. Diener unseres Gottes wird man zu euch sagen. Ihr werdet den Reichtum der Nationen genießen und mit ihrer Herrlichkeit euch brüsten. Wahrscheinlich auch darüber freuen. Ich meine, das Angeben ist nicht so Gottes Sache. Oder das fördert er nicht unbedingt. Weiß nicht, warum hier brüsten steht, aber wahrscheinlich ist das eine Übersetzung, Möglichkeit. Wie endet dieses tausendjährige Reich? Ich muss mal gucken, dass ich hier auch euch nicht zu lange quäle. Am Ende der tausend Jahre wird Satan also noch einmal kurze Zeit losgelassen. Der anfangs gelesene Text sprach davon, und diese Tatsache der Freilassung Satans befremdet vielleicht. Aber es gibt Gründe dafür. In diesen tausend Jahren wurden die Völker in einer wunderbaren Zeit und doch der Herrschaft Jesu Christi unterworfen. Alle mussten diesem eisernen Stab der Herrschaft Christi sich beugen, ob sie wollten oder nicht. Und die Mehrheit der Menschen hat das auch mit Freuden angenommen. Aber einige, ich habe es schon angedeutet, werden das wohl nur widerwillig, vielleicht mit bisschen Zähneknirschen, ertragen. Diese Menschen beugen sich nur äußerlich, um nicht vernichtet zu werden. Aber in ihren Herzen ist immer noch, der eigene Wille vorherrschend. Und durch das Auftreten Satans wird das offenbar. Vergessen wir nicht, Gott will keine Sklaven zu Dienern haben, sondern Menschen, die ihn freiwillig von ganzem Herzen lieben und dienen wollen. Gib mir ein Herz wie deins, heißt es in einem alten Lied. Voller heiliger Triebe, voller Glauben und Liebe, gib mir ein Herz wie deins. Wenn wir so beten, wird Gott uns dieses Herz, die Bibel spricht vom neuen Herzen, auch schenken. Und es immer wieder füllen mit seiner Liebe, Freude, Friede im Heiligen Geist. Alle mit einem freien Willen begabten Geschöpfe Gottes sind durch Versuchungen gegangen. Selbst Engel und selbst Jesus, als er unser Menschsein angenommen hatte, machten da keine Ausnahme. Wir wissen, dass ein Teil der Engel abgefallen ist mit Satan bei seiner Rebellion. Ja, deshalb gibt der Herr auch den Untertanen des tausendjährigen Reiches einmal die Möglichkeit, ihren Willen offen und ohne Zwang kundzutun. So können sie ihre Entscheidung für Gott und Jesus treffen, weil Liebe lässt sich nicht erzwingen. Und dabei handelt es sich hier um Menschen, die erstmalig im tausendjährigen Reich leben, nicht um Gläubige, die bereits auferstanden sind. Wie viele Menschen werden sich jetzt abbringen lassen von dem guten Weg? Das wissen wir nicht. Aber in Offenbarung 20,8 heißt es, und er wird ausgehen, die Nationen zu verführen. Und dann am Ende, deren Zahl ist wie der Sand des Meeres. Das sieht doch viel aus. Und wir begreifen, warum der Teufel nochmal für diese Prüfung losgelassen wird. Aber es übersteigt ein wenig unseren Verstand, dass nach all den Wonnen und Herrlichkeiten des tausendjährigen Friedensreiches sich eine solche Menge verführen lässt. Wir müssen aber davon ausgehen, dass im tausendjährigen Reich, der Tod ist etwas Seltenes, die Menschen sich enorm vermehren. Da werden ganz viele auch geboren werden, ganz neu. Und wir merken, dass die neuen Generationen dann manchmal doch ein bisschen so ihren eigenen Kopf haben. Da der Tod etwas Seltenes ist, werden große Scharen aber übrig sein, die Gott treu bleiben. Auch das dürfen wir nicht übersehen. Doch allein die Tatsache dieses Erfolges der satanischen Revolte sollte uns jede Illusion nehmen über die Beschaffenheit der menschlichen Natur. In Römer 7,18 schreibt Paulus davon, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, der Humanismus sagt, du musst nur das Gute im Menschen suchen. Paulus sagt, da wohnt nichts Gutes. Das Gute ist höchstens der Herr in uns. Ohne wirkliche Umkehr zu Gott werden wir von Sünde beherrscht. Das ist leider so. Und nur durch Christus können wir zu einem neuen Leben aus Gott erlöst werden. Welche Verblendung, welche Undankbarkeit Gott gegenüber wird hier nun sichtbar. Nach 1000 Jahren Himmel auf Erden, da habe ich jetzt mein Thema her, dem Satan zu folgen, ist das wirklich der Gipfel der Torheit und Schuld. Man versteht, dass diese Menschen oder für diese Menschen nur noch Hölle und Gericht übrig bleiben. Und noch etwas wird deutlich, Satan hatte 1000 Jahre im Gefängnis Zeit, sich zu ändern. Aber er bleibt der Rebell. Er bleibt der Teufel. Er bleibt der Satan. Was hat er vor mit seiner Revolte? Auch das finden wir in der Bibel. Offenbarung 20,9. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Der satanische Angriff richtet sich gegen Jesus, gegen die Heiligen, gegen Jerusalem. Aber Gott hat beschlossen, so steht es Daniel 7, die Heiligen des Höchsten werden das Reich besitzen. Daher ist dieser satanische Angriff nur von kurzer Dauer und endet damit, dass Feuer Gottes vom Himmel fällt und die Angreifer verzehrt. Offenbarung 20,9. Hier wird deutlich, Jesus Christus ist der Sieger. Und er wird siegen, bis er alle Feinde vernichtet hat. Allen Aufruhr, alle Rebellion, vom Teufel hier angezettelt, und nun kommt auch er endgültig in den Feuersee, wo sich der Antichrist und der falsche Prophet bereits befinden. Und nachdem diese Revolte niedergeschlagen ist, gibt Jesus alle Macht an den Vater zurück. 1. Korinther 15, 24, 28, das will ich noch lesen. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und Gewalt und Macht weggetan hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Im tausendjährigen Reich sterben zwar wenig Menschen, aber wer rebelliert, wird als Hundertjähriger sterben, so wird es da gesagt. Ich lese weiter hier, Vers 27, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass er alles unterworfen hat, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm Jesus aber alles unterworfen ist, dann wird auch er, der Sohn selbst, dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, nämlich Gott, dem Vater, der alles in allem sei. Wir sehen, alle Feinde müssen besiegt werden, und es darf niemand mehr geben, der die Herrschaft, Würde, Macht und Ehre Gottes herausfordert. Und aus diesem Grunde herrscht Christus, bis auch der letzte Feind unterworfen ist. Der letzte Feind ist aber nicht der Satan, sondern der Tod, lesen wir hier. Erst wenn der eigentliche Verursacher des Todes, der Teufel, der durch das Verführen zur Sünde diese Sache ausgelöst hat, an seinen endgültigen Aufenthaltsort verbannt worden ist, dann wird auch der Tod beseitigt. Er wird hier zumindest personifiziert. Damit hört das tausendjährige Reich auf zu bestehen. Alles ist Christus unterworfen und er wird alles an seinen Vater zurückgeben. Was folgt auf das tausendjährige Reich? Letzter Gedankenkreis. Himmel und Erde werden vergehen, denn sie können vom Angesicht Gottes jetzt nicht mehr bestehen. Es folgt die zweite Auferstehung. Sie betrifft all jene Menschen, die an der ersten nicht teil hatten. Die erste ist, wenn Christus wiederkommt, um uns abzuholen. Die Toten und die Lebendigen, die an ihn geglaubt haben. Und die erste Auferstehung hat noch mehrere Etappen. Wenn das tausendjährige Reich beginnt, werden die Märtyrer nämlich noch teilhaben an dieser ersten Auferstehung. Ich sage immer, das ist die zweite Etappe. Groß und klein, die je gelebt haben, stehen aber nun vor dem Thron Gottes und werden nach ihren Werken von Christus gerichtet. Kein Ungläubiger wird sich diesem Endgericht entziehen können. Wird auch als jüngstes Gericht bezeichnet. Auch hier wird Gottes Gerechtigkeit deutlich, denn die Welt wird von ihrem Erlöser gerichtet, der sein Leben für sie gegeben hat. Nicht von irgendeinem, Überflieger, sondern von Christus, der sie so sehr geliebt hat. Wenn jemand bei diesem Endgericht vor dem großen weißen Thron erscheinen muss, dann nur deswegen, weil er nicht an Christus als seinen Heiland geglaubt hat. Darum werden die Gerichteten im Endgericht nach ihren Werken beurteilt. Das heißt, es werden Bücher aufgetan, in welchen die Werke aufgezählt oder verzeichnet sind, und die Menschen müssen darüber Rechenschaft geben. Paulus schreibt, denn wenn die Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur aus dem Gesetz entsprechend handeln, Römer 2, 14, 16, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gebt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen an dem Tag, da Gott das Verborgene richtet nach meinem Evangelium durch Christus. Das Verborgene ist für Gott nicht verborgen. Das wird durch die Bücher, in denen die Werke verzeichnet sind, deutlich. Gott ist imstande, alle Taten bis in die innersten Gewissensentscheidungen und Motive eines Menschen zu beurteilen, und zwar gerecht. Und hier wird auch das Buch des Lebens erwähnt. Das enthält alle Namen derer, die in Gottes Reich eingehen dürfen. Und wessen Name dort nicht gefunden wird, dessen Teil wird im Feuersee sein. Gott ist gerecht und bei ihm hat jeder eine Chance. Christus hat sich selbst bemüht, selbst die auf Erden, die Möglichkeit nicht hatten, das Evangelium zu hören. Denen hat er es verkündigt, als er in den 3 Tagen im Totenreich war. 1. Petrus 3, 19. In diesem Geist ist er, Christus, auch hingegangen und hat den Geistern gepredigt im Gefängnis. Und weiter 4, 6, 1. Petrus. Denn dazu ist auch Toten die gute Botschaft verkündigt worden, damit sie zwar den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, aber Gott gemäß nach dem Geist leben möchten. Wir werden hier nicht alles verstehen. Wir werden nicht alles bis ins Detail klären können. Aber eins ist deutlich. Wer das Evangelium heute hört, der sollte zu Lebzeiten eine klare Entscheidung für Jesus Christus treffen. Das ist der einzig sichere Weg, dass wir gut ankommen in der Ewigkeit beim Vater im Himmel. Denn niemand kommt zum Vater außer durch Jesus. Johannes 14, 6, wer das nicht glauben will, das steht in der Bibel. Im Himmel gibt es nur Freiwillige, Menschen, die Jesus dauerhaft ablehnen, deren Namen steht nicht mehr im Buch des Lebens. Warum habe ich gesagt, nicht mehr? Ich glaube, dass alle Namen im Buch des Lebens gestanden haben, aber die, die nicht sich Christus zuwenden, ausgelöscht werden. Ja, die Schüler kennen sich da gut aus. Da gibt es die Tintenkiller, ne? Da schreibt man dann drüber und dann ist nichts mehr da. Man sieht noch die Spuren, aber es steht nicht mehr, es ist ausgelöscht. Die glaubensvolle Hinwendung zu Christus als unserem Heiland und Erlöser ist die sicherste Art und Weise, dass unser Name in der Bürgerliste des Himmels, so möchte ich dieses Buch des Lebens mal nennen, stehen wird. Und darüber dürfen wir uns von Herzen freuen. Und Jesus, ja, alles Gute. Viel Gesundheit, viel Abwehrkräfte vom Herrn. Ja, Lukas 10, 20 sagt er zu seinen Nachfolgern, darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Sie waren ausgesandt worden und hatten so einige Erfolge erlebt, dass Dämonen ausgefahren waren und. Sondern er sagt, darüber freut euch nicht, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Denn auf uns wartet sein himmlisches, ewiges Reich, seine Herrlichkeit, und wir werden nie mehr von Christus getrennt sein. Es ist wie, man geht durch eine Tür in seine Arme. Das wird allein Herrlichkeit sein. Wenn frei von weh ich sein Angesicht sehe. Halleluja! Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Mut machen können. Amen.